Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Petra Reski, herzlich willkommen.
Hallo.
Sie sind Journalistin, schreiben seit vielen, vielen Jahren über die Mafia. Die Mafia, die auch in Baden-Württemberg sehr aktiv ist, was man erstmal gar nicht denkt. Aber auch gerade im Juli wurde ein Mafia-Ring zerschlagen. Was hat die Mafia im Schwarzwald zu suchen?
Ja, sagen wir mal so, den Wohlstand. Also die sind ja eben halt, die Mafia ist in Deutschland seit über 40 Jahren vertreten und die ersten, die Hochburgen haben sich irgendwie gebildet in den ehemaligen, also in den einstigen Industriezentren oder heutigen auch noch. Und das war natürlich hier in Stuttgart die Autoindustrie und deswegen kamen die dann so auf diese Weise erst nach Baden-Württemberg.
Haben Sie die Geschichte verfolgt? Dort wurden 17 Mafiosi festgenommen. Es ging um Raub, versuchten Mord, Erpressung. Was ist so das Hauptgeschäft der Mafia? Man denkt da ja immer noch an Schutzgeld.
Ja, die Schutzgeldgeschichte, das ist ja immer noch sowas, das ist mehr so die Spinne in der Yucca-Palme. Ne? Also Schutzgeld wird in Sizilien erpresst, aber hier in Deutschland, selbst bei den italienischen Lokalen, die jetzt überhaupt nichts mit Mafia zu tun haben, wenn sie erpresst werden, dann werden sie erpresst über die Zuliefererbetriebe. Da wird kein Schutzgeld erpresst. Aber das Hauptgeschäft der Mafia in Deutschland ist vor allen Dingen die Geldwäsche. Natürlich Drogenhandel, Waffenhandel, Giftmüll, Baumafia.
Bei dem aktuellen Fall jetzt in Rottweil und Donaueschingen hieß es aus Ermittlerkreisen, das sei das erste Mal, dass wirklich ein Ring auch von Deutschland aus gesteuert wird. Sehen Sie das genauso?
Wenn ich mich recht erinnere, war jetzt bei diesen Rottweiler Geschichten, das war ja Cosa Nostra. Das ist ungewöhnlich gewesen, sagen wir so, aus dem einfachen Grunde, weil die Sizilianer, anders als die Ndrangheta, die ja vor allen Dingen hier aus Kalabrien stammt und die vor allen Dingen also in Deutschland noch viel mehr tätig ist eigentlich als die Cosa Nostra, also quantitätsmäßig. Und die können auch eigene Clans vor Ort gründen. Das kann die Cosa Nostra im Grunde nicht. Und deswegen, also wenn sie unabhängig gearbeitet haben, sie werden natürlich trotzdem immer dann letztendlich dennoch gesteuert, dann also von Sizilien aus. Das ist einfach sozusagen ein logistischer Unterschied zwischen Ndrangheta und Cosa Nostra. Und deswegen hatte das ein bisschen Verwunderung überhaupt ausgelöst.
Können Sie diesen Fall näher beschreiben, was da genau, um was es da ging?
Naja, das sind also ganz im Grunde ziemlich banale Dinge. Ich finde das auch immer, sagen wir so, das wird immer von der Presse so ein bisschen hochgejubelt, wo die eigentlich interessanten Dinge eigentlich kaum zur Sprache kommen. Also wenn jetzt hier Drogen handeln, hat man was ganz Konkretes dann, ne? Und das ist auch für die deutsche Gesetzgebung extrem angenehm aus dem Grunde, weil die meisten Mafiosi, die in Deutschland jemals festgenommen worden sind, die wurden nicht wegen Mafia-Zugehörigkeit festgenommen, auch nicht wegen Geldwäsche, sondern wegen Drogenhandel. Das ist die einfachste Möglichkeit.
Tat schnell nachzuweisen ist.
Besser nachzuweisen. So. Und das heißt also, das ist aber sozusagen oberflächlich, ne? Der Drogenhandel. Solche Leute, die halten sich nicht ausschließlich mit Drogenhandel auf, ja? Sondern die richtig großen Geschäfte sind einfach vor allen Dingen die Geldwäsche. Und das kann man nur mit richtig großen Summen machen, nicht mit so einer kleinen Pizzeria oder so, sondern große Investitionen.
Wobei es bei diesem Fall eben auch noch so klischeemäßig um diese kleinen Dinge auch wohl ging. Also da hat sich wohl ein Gastwirt geweigert, einen Geldautomaten für einen Mafiosi aufzustellen und sein Restaurant wurde dann beschossen.
Das ist einfach sozusagen mal taktisch unklug, aus dem einfachen Grunde, weil die Deutschen, die ja sich nie die Frage stellen mit der Mafia in Deutschland, das interessiert sie eigentlich viel weniger als der Einbruch zu Hause, so, weil eben halt die Geschichte mit der Geldwäsche den meisten abstrakt vorkommt. Und wenn überhaupt sich jemand dann wundert über die Mafia oder deren Existenz wahrnimmt, dann immer nur, wenn es wirklich zu Gewalttaten kommt. Das ist überall so. Das ist in Italien im Übrigen auch nicht viel anders. Ne? In Norditalien jedenfalls nicht.
Sie sagen eben, die anderen Fälle sind genauso spannend, aber es wird selten darüber berichtet. Sie haben recherchiert, Sie bringen jetzt die Flüchtlingspolitik in Verbindung mit der Mafia. Inwiefern?
Es ist ein neues Geschäftsfeld der Mafia in Sizilien ja schon ziemlich lange. Und weil meine Protagonistin eben diese von mir erfundene, in Deutschland aufgewachsene Staatsanwältin Serena Vitale, logischerweise im Übrigen, wie es auch der Realität entspricht, wie viele andere Staatsanwälte eben in Palermo, die sich eben schon seit langem um die Schlepperbanden vor allen Dingen kümmern. Und natürlich dann daraus, bei diesen Recherchen sind dann verschiedene Fälle ans Tageslicht gekommen, wo dann Mafiosi ein ganzes Netz gesponnen haben und sich eben an den öffentlichen Geldern, die in die Flüchtlingszentren fließen sollen, bereichert haben.
Und wie funktioniert das?
Das funktioniert, indem man eben, also sozusagen ein Flüchtling hat ein sogenanntes in Anführungsstrichen Kopfgeld von 35 bis 38 Euro, das der italienische Staat zur Verfügung stellt. Und gerade bei großen Flüchtlingszentren, bei den zwei Skandalen, die bekannt geworden sind in Italien, ist die Kontrolle dann eben halt nicht so gewesen, wie sie hätte sein sollen. Man hat Kontakte, nicht wahr, zum Politikern, zu Bürokraten und so weiter und zweigt dann eben Geld für sich ab von diesen 38 Euro. Und das ist ein Milliardengeschäft. Und das, also schon bei dem Mafia-Skandal in Rom 2014 ist ja bekannt geworden. Und da hieß es schon, sagten dann eben Mafiosi, an den Flüchtlingen verdienen wir mehr als am Drogen.
Ich war erstaunt zu lesen, dass die Mafia ja im Grunde schon sehr weit im Vorfeld der Flüchtlingskrise reagiert hat. Vielleicht können Sie das mal beschreiben.
Ja, das ist also eine Tatsache, das ist, fand ich auch ganz interessant, dass ein Mafioso hat eben ausgesagt, dass sie schon, also in Sizilien kommen eben halt die Flüchtlinge schon seit vielen, vielen Jahren an, also diese Flüchtlingsboote. Und da haben sich dann weitsichtig, wie die Mafiosi sind, Mafia-Bosse schon vor 10 Jahren darauf eingerichtet. Und die haben dann also leerstehende Gebäude, Lagerhallen, ehemalige Kasernen, eben die, da wo die Amerikaner abgezogen sind, aufgekauft und dann eben in Hinsicht dann auf zukünftige Flüchtlingszentren dann eingerichtet.
Als Journalistin kommt man nicht rein ins Flüchtlingslager. Es gibt Möglichkeiten über die Politik, EU-Abgeordnete. Was haben Sie da recherchieren und mitbekommen können?
Ja, die Skandale sind dann eben an den Tag gekommen. Also man als Journalist kann man versuchen, da reinzukommen, kommt aber nicht, beziehungsweise wenn man reinkommt, natürlich dann nur an die Orte, die man sehen darf und nicht irgendwie, die nicht so schön sind. Und das Einzige, wo man das eben austricksen kann, so haben die das eben auch gemacht, das war zum Beispiel eine EU-Abgeordnete der Cinque Stelle, also der Fünf-Sterne-Bewegung, die hat dann eben die, also ist da sozusagen überraschend dann aufgetaucht, als Parlamentarier kann man das, und ist dann mit Journalisten da reingegangen. Und so ist es auch in den anderen Flüchtlingslagern passiert. Und die haben das dann an das Tageslicht gebracht. Und daraufhin sind dann überhaupt erst die Staatsanwälte angefangen zu ermitteln.
Jetzt hat Libyen die Küste dicht gemacht. Behindert das auch gleichzeitig die Arbeit der Mafia?
Nein. Aus dem Grunde, weil jetzt, da war jetzt gerade noch ein Bericht, das ist ganz aktuell, da heißt es irgendwie, dass sozusagen die Mafia dabei jetzt tätig ist, diese Flüchtlinge in Libyen abzuhalten.
Inwiefern?
Die kriegen ja Geld dafür. Das ist alles.
Also es läuft einfach immer nur über das alte Mittelgeld.
Es läuft immer über das Geld.
Petra Reski, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit dem Thema Mafia, haben da auch wahre Geschichten geschrieben, von Carmen nach Corleone zum Beispiel, war damals ein Buch. Jetzt sind Sie dazu übergegangen, ich habe gerade gelesen, den dritten Fall von einer rebellischen Staatsanwältin auf Sizilien, von Serena Vitale. Warum schreiben Sie jetzt Romane?
Man lernt ja aus seinen Erfahrungen, und nachdem jetzt eben das eine Buch von mir geschwärzt wurde, seitdem ich verklagt wurde, eben nochmal in diesem Jahr auch nochmal eine Klage hatte, mir das auch ehrlich gesagt ein bisschen zu lästig ist, mich ausschließlich immer mit durch Klagen zu arbeiten und das auch eine gewisse Belastung ist, habe ich mich dann entschlossen, Romane zu schreiben über die Mafia, aus dem einfachen Grunde, weil es ja im Wesentlichen um die Strategien geht, und die kann man natürlich in einem Roman viel besser erklären als in einem Sachbuch, weil mich auch persönlich auch diese, sagen wir mal so, diese psychologischen Abgründe auch viel mehr interessieren noch als die reine Geschichte, so und so viele Milliarden, so und so viel Prozent.
Wenn es so viele Klagen gab, was wurde Ihnen jeweils dann vorgeworfen?
Ja, also das, was mir vorgeworfen wurde, das war einmal, dass ich eben halt Namen genannt habe, die im BKA-Berichten, in verschiedenen BKA-Berichten über mehrere Jahre genannt worden sind als zugehörig zur Mafia. Und die Richter haben sich dann auf den Standpunkt gestellt, wenn noch kein endgültiges Urteil wegen Mafia-Zugehörigkeit gegen diese Person verhängt worden sei, könnten diese Namen nicht genannt werden. Wobei ich jetzt allerdings nicht mal in dem Buch geschrieben hatte, dass es sich um mutmaßliche Mafiosi handelt. Aber das war nicht genug. Und da jetzt bei dem letzten Mal, es geht im Wesentlichen immer um die Namen, und beim letzten Mal war es so, dass ich aus einem Gerichtsurteil zitiert hat, das ergangen ist gegen den Mitteldeutschen Rundfunk, der wiederum eine Dokumentation über die Mafia in Erfurt gemacht hat, auch zusammenhängt mit den Seiten, die bei mir geschwärzt worden sind in meinem Buch im Übrigen. Dann habe ich den Namen dieses einen Gastronomen genannt, der eben nicht nur von mir genannt worden ist im Urteil, im öffentlichen Urteil einer Zivilklage, sondern eben auch von der Taz und vom evangelischen Pressedienst. Ich bin aber die Einzige gewesen, die daraufhin verklagt wurde.
Sie wirken auch genervt dahingehend.
Ja, ich bin damit, weil das, also ich meine, das hat mich sehr viel Zeit und Geld gekostet, das Geld, das ich glücklicherweise, weil mich auch meine Gewerkschaft nicht vertreten hat, Verdi, sondern gesagt hat, okay, du hast dir deinen Anwalt, den ich mir ganz schnell selber suchen musste, selbst gesucht, aus dem Grunde, weil ich da reagieren musste auf diese einstweilige Verfügung, und hat mir Verdi eben keine Unterstützung zugesagt. Daraufhin bin ich auch aus Verdi ausgetreten im Übrigen. Und glücklicherweise bin ich dann auf die Idee gekommen, dann eine Crowdfunding zu machen, weil ich eben auch keine Unterstützung von, was eigentlich allgemein üblich ist, dass ein Journalist auch von der Redaktion, wo sein Artikel veröffentlicht wurde, unterstützt wird. Und diese Unterstützung wurde mir verweigert.
Sie schreiben als Journalistin schon seit vielen Jahren über die Mafia, haben auch Reportagen gemacht, haben Filme gedreht. Wie sind Sie denn eigentlich zu dem Thema gekommen? Man hat ja immer nur diese Klischeebilder im Kopf. Der Pate, der Mythos, Folklore. Sie haben gerade gesagt, Sie erwehren sich da eigentlich gegen.
Ja, sagen wir so, ich war am Anfang, also was mich am meisten interessiert hat am Anfang, war eben halt dieses doch sehr amoralische Konzept von Familie. Und ich stamme aus einer ostpreußisch-schlesischen Großfamilie, die von einem ganz extrem starken Familienzusammenhalt geprägt wurde. Und deswegen hatte mich damals, das im Übrigen ja auch Mafia-Folklore ist, der Pate so interessiert, weil mich da diese Familiengeschichte, diese sehr amoralische, interessiert hat. Und dieser sogenannte familiäre Amoralismus ist, wie Soziologen sagen, eben halt die Basis sozusagen der Mafia, was viel mit der katholischen Kirche auch zu tun hat. Man muss sozusagen die Familie schützen nach außen hin.
Und es gibt aber niemanden bei Ihnen in der Familie, der unter der Mafia gelitten hätte.
Nee. Aber meine Familie, dieses ostpreußisch-schlesische, katholisch geprägte Großfamilie, die haben natürlich eben auch sozusagen, was in der Familie passiert, war gut. Meine Mutter wurde zum Beispiel, als mein Vater ist ganz früh gestorben, mit 27 als Bergmann, und als meine Mutter zum ersten Mal tanzen ging, 6 Jahre nach dem Tod meines Vaters, wurde sie von meiner Großmutter aus der Familie ausgestoßen. Und das
Bigotte, was da einfach herrscht.
Ja, genau. Dieser Zwiespalt, dass man als Kind diese Familie zwar liebt, aber das natürlich auch ungerecht findet, das war am Anfang im Grunde alles, weshalb ich mich für diese Geschichte interessiert habe. Und danach kam natürlich noch viel mehr dazu, und da kam die Politik dazu, und dann kam Geld dazu und so weiter.
Was war dahingehend Ihre erste Recherche? Wissen Sie das noch?
Meine erste Recherche war, dass ich nach Palermo geschickt wurde, um über den sogenannten Frühling von Palermo 89 zu berichten. Und das war eben kurz vor dem Fall der Mauer. Da hatte man, in der Welt herrschte eine große Euphorie. Wenn also die Mauer zu bröckeln beginnt, warum kann nicht dann auch das Fundament der Mafia auf Sizilien zu bröckeln beginnen? Und ich hatte natürlich überhaupt so gut wie keine Ahnung von Italien, auch von der Mafia nur wenig. Aber habe dann eben so ich bin da so reingerutscht und habe dann viele Leute kennengelernt, sogar auch Staatsanwälte, mit denen ich bis heute noch befreundet bin, Polizisten. Und das hat mich natürlich irgendwie, in einer gewissen Weise angefixt, wenn man so will, weil das waren Leute, die mir imponiert haben, die sich eben sehr engagiert haben und auch damit eben auch exponiert waren und sind. Davon im Übrigen ja auch viele dann eben mit dem Leben dafür bezahlt haben. Und das hat mich eben, dieser Mut und dieses Engagement hat mich eben beeindruckt, besonders übrigens auch als Deutsche, nach dem Motto, da gibt es ja eben halt diesen Spruch, wir wussten ja von nichts, nicht wahr? Und in Deutschland ist das immer. Und deswegen, das wollte ich einfach weiterverfolgen.
Und von dieser ersten Recherche, die Mafia, die vielleicht beginnt zu bröckeln, haben Sie nach so vielen Jahren den Eindruck, dass da irgendetwas bröckelt bei
Null.
Der Mafia?
Nichts. Das Einzige, was gebröckelt hat, das war die Politik, die gebröckelt hat und wie. Und ja, und ich habe das eben auch versucht, in den Büchern, in den einzelnen Romanen eben halt darzustellen, eben wie das funktioniert. In dem einen Roman Palermo Connection habe ich eben auch darüber geschrieben. Da gibt es einen großen Prozess, der mich da inspiriert hat dazu, über die Zusammenarbeit zwischen dem italienischen Staat und der Mafia 92, als die beiden Staatsanwälte ermordet worden sind, der bis heute noch läuft und der...
Die auch als Volkshelden verehrt werden.
Verehrt wurden, sagen wir mal so. Und der eine Staatsanwalt, der diesen Prozess eben führt, der lebt unter extrem, ich weiß, der hat über 40 Leibwächter, Polizeischutz. Was das eben auch für die einzelnen Menschen bedeutet, die sich so engagieren, das fand ich eben sehr interessant. Und das wollte ich eben auch anhand dieser meiner Romanfigur, dann Serena Vitale, dann auch ein bisschen deutlich machen.
Und auch persönlich für Sie ein Kampf gegen Windmühlen. Erst heute kam eine Zahl vom Bundesinnenministerium, dass 562 Mafiosi in Deutschland leben, sprich Angehörige von Mafiosis auch. Glauben Sie, dass das eine realistische Zahl ist oder liegt die vermutlich nicht noch sehr viel höher?
Ja, natürlich liegt die sehr viel höher. Das sind ja diejenigen, die Polizei bekannt sind in einer gewissen Weise, also die dann auch von Italien durch italienische Ermittler dann bekannt geworden sind. Also wenn sie jetzt wissen, dass sie sich in Deutschland aufhalten und von denen man auch weiß, dass sie zum Clan gehören. Aber natürlich liegt die Dunkelziffer viel höher, gar keine Frage.
Wie begegnet uns im Alltag die Mafia?
Sehr nett. Indem beispielsweise, das kann irgendwie bei der kleinen netten Pizzeria nebenan sein, wo dann der Herr dann am Ende dann eben noch einen Grappa ausgibt. Oder dass es eben halt große Investitionen sind, über die man sich dann freut, gerade wenn man zum Beispiel sich in einem strukturschwachen Gebiet befindet und dann jemand kommt und ein großes Einkaufszentrum baut oder einen Bahnhof restauriert, solche Dinge.
Was glauben Sie, warum wird da nichts getan?
Weil es niemanden interessiert, weil es keine Wählerstimmen bringt.
Sie engagieren sich seit vielen Jahren dafür, haben Sie Mitstreiter, kämpfen Sie allein?
In Italien ist das ja gar nicht so ungewöhnlich. In Deutschland denken das alle mal, betrachten mich so ein bisschen, als wäre ich jetzt irgendwie, das hätte ich irgendwie ein exotisches Hobby oder so.
Sie werden so ein bisschen so vorgezeigt als die Mafia-Kämpferin.
Ja, das regt mich auch schon ein bisschen auf, weil das ist einfach ein ganz normales Ding. Also das macht in Italien, gibt es ganz viele Leute. Das können Sekretärinnen sein, die sich engagieren in Schulen. Das gibt also ganz viele Leute, die sich da engagieren. Das ist einfach ein gewisses, ein zivilrechtliches Engagement. So. Und wenn man in Italien lebt und so lange wie ich jetzt eben schon, dann hat man das eben halt den ganzen Verlauf auch mitgekriegt und was es auch für eine Gesellschaft bedeutet und wie sich dies, also die, wie die Politik in Italien penetriert wurde von der Mafia.
Und Sie arbeiten dennoch ja wirklich daran, auch die Mafia zu entmystifizieren. Was ist Ihnen denn dahingehend gelungen?
Tja, wie gesagt, ich bin da völlig illusionslos. Ob mir was gelungen ist, das weiß ich nicht. Und ich versuche es nur immer wieder, also gerade auch in den Büchern, weil eben, was mich besonders natürlich als Journalistin dann ärgert, ist, wenn ich gelesen habe, wie die Journalisten, Kollegen dann eben halt die Mafia-Folklore dann weiterverbreitet haben. Und da hat man ja in Deutschland, gerade wo sowieso keiner eine Ahnung hat von der Mafia, stößt so eine Mafia-Folklore natürlich auf fruchtbaren Boden. Und das ist das eigentlich, weil man auf diese Weise dann die Mafia eben halt unterstützt in der Mafia-Propaganda, indem man sie eben halt mystifiziert, auch wenn man sie überhöht und auch wenn man sozusagen das Gewaltpotenzial der Mafia immer nur von der Gewalt redet. Die Mafia, die greift nur in den äußersten, unter den äußersten Umständen dann zur Gewalt, weil sie ist extrem pragmatisch und es funktioniert in der Regel immer viel einfacher ohne Gewalt. Also sowohl diese Überhöhung der Gewalt als auch dann das so darzustellen, als sei das irgendwie im Grunde so eine Art von Kultur. Das hat mich natürlich irgendwie schon ziemlich geärgert bei meinen journalistischen Kollegen. Ja.
Ja, bei den Mafiamorden von Duisburg hat man von einem Betriebsunfall gesprochen. Bei aller Liebe heißt der neue Roman von Petra Reschke. Da geht es wieder um die rebellische Staatsanwältin auf Sizilien, Serena Vitale. Und es gibt dann noch eine Hauptfigur, den Journalisten Wolfgang Wienicke. Schriftstellern unterstellt man immer, sie stecken in den Figuren. In wem stecken sie?
Weil eben meine Protagonistin blond ist, Serena Vitale, werde ich immer mit der gleichgesetzt.
Die wird ja auch die Deutsche genannt.
Genau, La Cruca, ja. Genau. Also in allen meinen Figuren steckt was von mir drin. Aber es hat mir natürlich auch großen Spaß gemacht. Im Übrigen habe ich dann auch festgestellt, wie toll das ist, wenn man mal ein Mann sein kann. Und das macht mir eben mit diesem Wienecke großen Spaß. Und auch gegen Frauen zu stänkern mit dem Wienecke, das macht mir großen Spaß.
Ja, wenn man es liest, dann muss man teilweise lachen und ist aber gleichzeitig auch schockiert, wie brutal, wie abgründig das ganze Geschäft mit der Mafia ist. Wie bringen Sie beispielsweise jetzt auch die Kirche in Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise und Mafia?
Ja, da musste ich mich eigentlich nur von der Wirklichkeit inspirieren lassen. Da gab es etliche Fälle von Priestern, die also ganz unrühmliche Rollen gerade bei der Geschichte mit den Flüchtlingszentren eingenommen haben. Auch bei dem letzten jetzt noch, der vor kurzem rausgekommen ist. Also die Mafia hat immer ganz eng mit der katholischen Kirche zusammengearbeitet. Demzufolge war das mit den Priestern eigentlich gar nicht so überraschend, für mich jedenfalls nicht.
Sie werden von vielen Seiten gedeckt und geschützt.
Genau. Ja, und deswegen mich interessierte gerade dieses Begotte an diesem Diskurs, ja, jetzt gerade was das Flüchtlingszentren betrifft, dieses Menschen retten und dann aber gleichzeitig sie eigentlich ausnutzen und sie als Rohstoff zu benutzen.
Eine Ware, mit der gehandelt wird.
Eine Ware, genau, mit der man Geld machen kann. Das fand ich irgendwie total spannend an dem Thema, also Flüchtlingsindustrie eigentlich. Und das fand ich, weil es wird ja immer so, alle tragen auf der Zunge sozusagen das Edle und dass man sich aufopfert, aber das ist Geschäft, das gemacht wird mit dem Mafia. Darüber redet keiner.
Inwiefern war das in Italien ein Skandal?
Naja, bei dem letzten jetzt eben, das war das in Crotone, der große Skandal. Und das ging natürlich irgendwie durch die Presse, dass dieser eine Priester, der unter anderem dabei war, das Ganze zu organisieren und der dann auch falsche Rechnungen ausgestellt hat und oder sowas. Natürlich ist das immer noch ein Skandal und dass das halt beim Essen gespart wurde. Und dann kriegen die auch eben halt, die sollen ja eigentlich normalerweise auch so ein kleines Taschengeld kriegen, die Flüchtlinge. Und das wird dann auch gestrichen und dass sie einfach auch physisch ganz unter schlechten Bedingungen da leben müssen.
Gab es Konsequenzen?
Natürlich, es gab Verhaftungen. Nee, das ist ein ganz guter Staatsanwalt, den ich auch kenne. Und da denke ich mal, da wird schon einiges passieren. Also, dass zumindest dieses Geschäftsmodell in der Form, weil es gerade da ging es um große Flüchtlingszentren. Es gibt aber auch andere, die so netzartig arbeiten mit ganz vielen kleinen Flüchtlingszentren. Das war eigentlich gedacht, um diese Sachen zu vermeiden. Aber selbst da gibt es auch schon Veruntreuung. Also, es geht im Wesentlichen um die Veruntreuung öffentlicher Gelder. Das ist einfach ein Business, was die Mafia schon ganz lange praktiziert. Seit Jahrzehnten.
Es klingt jetzt eigentlich so simpel, die Struktur, die Sie da ja auch erkennen und die Muster. Und dann denkt man auch als Laie, ja, dann müsste man doch auch ganz einfach eingreifen können. Aber genau das passiert aufgrund politischer Dinge, Sie haben es eben schon erläutert, einfach nicht.
Naja, weil einfach die Mafia ist es ja gelungen, also in Italien nur ganz massiv, die Mafiosi richtig ins Parlament einzuschleusen. Ja?
Seit 25 Jahren.
Genau. Ja. Und dann eben halt die entsprechenden Gesetze. Und das haben wir also beobachten können in den letzten 25 Jahren, wieder die Mafia ihre Gesetze durchgesetzt hat. Also es gab ja dann 92 diese sogenannten Verhandlungen zwischen Staat und Mafia. Da gab es eine richtige Liste, die Mafia aufgestellt hat, als sozusagen Bedingung dafür, dass jetzt irgendwie diese Attentate aufhören würden. Und diese Liste ist sozusagen, also eine Abschaffung der Hochsicherheitshaft beispielsweise, die ist Punkt für Punkt abgearbeitet worden von den einzelnen Parteien. Von Parteien, und zwar nicht nur von Berlusconi, sondern auch von Unterstützung. Es war ja genau wie in Deutschland eine große Koalition im Grunde, die nur nicht offiziell war, die 25 Jahre lang regiert hat. Und die haben diese Punkte abgearbeitet.
Seit vielen Jahren schreiben Sie über das Thema Mafia, inzwischen in Form von Romanen. Gibt es in Italien eigentlich Projekte, um junge Menschen auch von der Mafia wegzubringen, dass sie da jetzt gar nicht reinrutschen?
Die rutschen ja nicht da rein. Ich meine, wir haben erstmal ein großes Problem. Wie will man irgendwie junge Menschen von der Mafia wegbringen, wenn man über zwei Jahrzehnte einen Ministerpräsidenten hatte, der nun als allererster mit der Mafia zusammengearbeitet
Silvio
hat?
Silvio Berlusconi, ja. Ja, aber Sie haben es eben schon beschrieben. Es ist ja im Grunde, inhaliert man das mit der Familie.
Ja und nein, aber inzwischen hat sich das sozusagen so ausgebreitet und nicht nur in Italien, sondern in ganz Europa. Das ist ja kein Fremdkörper. Die Mafia ist kein Fremdkörper in einer Gesellschaft. Das beste Beispiel kann man jungen Menschen geben, indem man eine Politik macht, die eben ihnen auch Zukunftschancen bietet. Und diese Politik kann ich in Italien nicht sehen.
Italien ist ein Land, was andauernd Regierungswechsel durchlebt hat. Was glauben Sie, was fehlt?
Der Regierungswechsel in Italien, das ist ja sozusagen nur auch Sand in den Augen, weil die politische Klasse hat sich überhaupt nicht geändert in den letzten 3 Jahrzehnten. Es sind immer die gleichen Leute, die kommen an anderen Stellen. Der eine war mal Wirtschaftsminister, dann ist er plötzlich Regierungschef, dann ist der andere so. Also es sind immer die gleichen. Und die Machtstrukturen in Italien haben sich überhaupt nicht geändert. Das Einzige, was ich positiv in den letzten Jahren als positive Entwicklung gesehen habe, was im Übrigen auch einen Rechtsrutsch in Italien verhindert hat, ist die Fünf-Sterne-Bewegung, die eben sehr, sehr, sehr viele junge Italiener eben...
Die zum Teil auch sehr umstritten ist.
Ja, weil sie von den deutschen Journalisten gefiltert wurde, damit sie irgendwie den deutschen Regierungsparteien entsprechen. Also das finde ich irgendwie, die Berichterstattung über Italien, da könnte ich auch noch ganz viel zu sagen. Wenn man nichts anderes macht als Copy und Paste aus der italienischen Regierungspresse und das wiederum als eigene politische Analyse verkauft, dann finde ich, da hat man ein kleines Problem als Journalist.
Weil es zu wenig Journalisten im Land gibt?
Nee, es gibt jede Menge.
Ich kann jetzt nur für unsere Korrespondenten sprechen, die im Land sitzen und von dort arbeiten und recherchieren, was eine saubere Recherche ist.
Eine saubere Recherche ist auf keinen Fall das, was ich jetzt tagtäglich nachlese, dann in der Presse beispielsweise, wenn man sich einen Schwung Zeitungen nimmt, nämlich Repubblica, Corriere della Sera, Messaggero oder wer auch immer, das sind die Zeitungen, die von großen, die von Parteien bestimmt werden, von Industriellen, die mit Parteien zusammenarbeiten, also die ein ganz präzises politisches Profil haben und das als Copy and Paste dann als eigene politische Analyse verkauft, weil ich das am Tag vorgelesen habe. Das können die deutschen Leser natürlich nicht. Selbst wenn der Journalist dann, er könnte das ohne weiteres machen, er könnte ohne weiteres sagen, ich habe das aus der so berichtet die Repubblica darüber und die Repubblica ist ein regierungstreues Blatt.
Es wird zu wenig eingeordnet.
Es ist überhaupt nicht eingeordnet. Es wird als politische Analyse verkauft und das stört mich da extrem dran. Ja.
Sprechen Sie mit Journalistenkollegen darüber?
Ich habe das schon so oft jetzt auch kundgetan. Sie hassen mich dafür und ich mache es aber, also ich werde also nach wie vor, sobald ich das merke, ich habe ganz oft in meinem Blog darüber geschrieben, weil ich mir gedacht habe, offenbar, es bringt ja nichts irgendwie zu sagen, ja, Kollegen-Schelte ist jetzt irgendwie nicht so schön, aber es ärgert mich einfach, dass bei den Deutschen die italienische Regierungspropaganda ankommt.
Gerade in Zeiten, wo die Presse sowieso natürlich auch hinterfragt wird, umso sauberer muss die Arbeit der Presse auch sein.
Ja. Und das bei den Italien-Korrespondenten, also das Italien-Bild ist eben ein völlig schräges und gerade, ich meine, man sollte sich doch mal die Frage stellen, irgendwie, es gibt eine, die Fünf-Sterne-Bewegung ist sozusagen am Anfang vergleichbar mit den Grünen an ihren Anfängen, was ja heute nichts mehr damit zu tun hat, aber als sie mal angefangen haben, so eine heterogene Bewegung, die vor allen Dingen auch eben sehr viele junge Leute dann eben auch dazu gebracht hat, sich auch politisch wieder zu engagieren. Und da muss man sich doch mal die eine oder andere Frage stellen. Die können ja nicht alle nur wahnsinnig sein.
Sie leben in Venedig. Was fasziniert Sie vielleicht dennoch an der Stadt, auch wenn es natürlich nervende Touristen gibt?
Ja, vor allen Dingen der Venezianer an meiner Seite. Der einzige Grund, weshalb ich nach Venedig gezogen bin. Ich wusste ja von Venedig nicht mehr, als dass es im Wasser steht letztendlich. Also ich war ein einziges Mal da und habe ihn kennengelernt. Und das war der Grund, weshalb ich nach Venedig gezogen bin. Und der ist nun Venezianer mit Leib und Seele und wird krank, wenn er kein Wasser sieht, wenn er aus dem Fenster guckt. Demzufolge erwarte ich nicht, dass der irgendwann mal da wegziehen würde. Wenngleich ich als Kind von Flüchtlingen bin nicht so sehr wurzelverhaftet, wie er das ist. Und wenn er sagen würde, morgen wir ziehen nach China, würde ich das ohne weiteres machen. Aber das ist auch nicht zu vermuten, dass er das macht.
Haben Sie ihn angesteckt mit Ihrem Kampf gegen die Mafia?
Na, sagen wir so, wir haben beide irgendwie ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden und das teilen wir. Er interessiert sich jetzt nicht dafür, der verfolgt das jetzt auch nicht im Detail, aber der kennt natürlich irgendwie wie jeder aufmerksame Zeitungsleser die Geschichten der letzten Jahre, der letzten Jahrzehnte. Aber was wir gemein haben, ist ein gewisser Gerechtigkeitssinn, ja.
Wo sehen Sie denn die Mafia in 20 Jahren?
Wenn es so weitergeht, wie es weitergeht, wie es im Moment sich, dann sehe ich es mal in noch weiteren höheren Regierungsspritzen in ganz Europa, ja.
Jetzt ist es zum Beispiel so, dass ja in manchen, das werden Touristen erleben, die zum Beispiel auf Sizilien schon mal sind, an manchen Restaurants hängt dann ein Aufkleber, wir distanzieren uns von der Mafia. Ist so etwas überhaupt für voll zu nehmen oder
doch,
ist auch
natürlich.
Das Propaganda?
Nein, nein, überhaupt nicht. Addio Pizzo, das ist eine Bewegung, die gegründet wurde von zwei Jurastudenten, zwei Studenten in Palermo. Und die haben dann sich diese kleinen Aufkleber da gemacht mit einem Trauerrand, so kleine Aufkleber. Ein Volk, das Schutzgeld bezahlt, hat keinen Respekt vor sich selbst. Und das hat, also da hatten sehr viele, jetzt gibt es eben halt sozusagen, es gibt Lokale, die zu Adiopi zugehören, und es gibt auch Hotels, die zu Adiopi zugehören. Es gibt auch Touren übrigens, die man auch machen kann mit Adiopi zu. Und natürlich versucht die Mafia, das muss man auch ganz klar sagen, die versucht natürlich sämtliche Antimafia-Organisationen zu unterlaufen, sie zu penetrieren auch, ne? Sich zu infiltrieren.
Was gibt Ihnen denn überhaupt noch Hoffnung dahingehend, dass die Mafia irgendwann vielleicht doch mal bröckelt?
Also, wie das Falcone so schön gesagt hat, es gibt, die Mafia ist ein menschliches Phänomen, an solchen hat sie einen Anfang gehabt und sie wird ein Ende haben. Es ist nur so, dass da irgendwie wenig dazu getan wurde. Und es, man hätte ohne weiteres, also es, man 92, 93 war die Mafia tatsächlich in einem Wendepunkt. Und man hätte das nur weiter verstärken müssen.
Aber was ist passiert, dass da nicht angeknüpft wurde?
Die Mafia ist selber an die Macht gelangt. Mit Berlusconi.
Durch Berlusconi. Mhm.
Und den auch, man darf nicht sagen, also die Linken haben ihn auch gut dabei unterstützt. Bei allen, die ein Interesse daran hatten, dass diese Dinge so bleiben, wie sie sind.
Dankeschön, Petra Reski in SWR1 Leute.
Eins gehört.